Jetzt fragt sich der eine oder andere vielleicht, ja, was macht ihr als Bäckerei eigentlich? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Krimmer und mir gegenüber sitzt wie immer der bis über beide Ohren grinsende David Haas. Hi Dave.
Hallo. Oh Dave. Ja, danke dafür. Hallo.
Wieso ist denn, darf man das nicht mehr sagen? Bist du aus dem Alter raus, wo man Dave sagt?
Es sagen wenige mittlerweile. Es ist so eine Ausnahme. Das ist noch eine Handvoll Leute, die das sagen. Und du machst es ab und zu mal. Ja. Und von dem her, also alles gut.
Passt. Ist es auch nur noch eine Handvoll Leute, die sagen dürfen?
Nee, ist mir eigentlich egal, aber ja, ich bin da nicht, ich leg da jetzt nicht. Wobei früher war ich, fand ich meinen Namen irgendwie, naja, geht so. Mittlerweile finde ich ihn wunderschön.
David so. Ist doch top.
Ja, also früher fand ich immer David viel cooler, aber 0,0, nee. Also aus dem Alter bin ich wirklich raus.
So. Und David ist viel schöner wie Daniel.
Das sowieso, das ist ja, also das ist ja wohl gesetzt.
Jetzt interessiert mich mal als erstes, hast du einen Backmarathon am Wochenende gemacht? Du hast mich zweimal markiert.
Ja.
Und hast dann noch einen Hefezopf am Schluss in der Story gehabt. Da war aber, da wusste ich nicht, ob du den jetzt auch noch backst.
Doch, habe ich. War einfach so, ich habe gesagt, ich mache das rustikale Bauernbrot. Das habe ich angesetzt am Freitagabend und dachte mir dann so, Sonntagmorgen noch frische Kochertaler wäre eigentlich ganz cool.
Genau, die waren es noch.
Ja, und habe die dann auch noch angesetzt und beides hat extrem gut funktioniert.
Den richtig gut ausgesehen.
Also wirklich, das haben auch, danke, aber die haben auch wirklich super funktioniert und auch echt super lecker geschmeckt und also war wirklich, wirklich cool. Und dann war es tatsächlich so, dass mein Schwager zu Besuch war nachmittags, weil er jetzt gerade für ein halbes Jahr nach Spanien geht. Und dann dachte ich so, ja, zum Mittags zum Kaffee wäre noch ein Hefezopf. Also es war jetzt nicht dein Rezept, so mit Vorteig und allem. Aber es war eine spontane Entscheidung. Dann war es so ein Schnellschussrezept. Und da habe ich einen Hefezopf und einen
Quick and Dirty.
Einen Quick and Dirty Zopf. Und da habe ich einen Hefezopf und einen Nusszopf gemacht.
Oh. Mhm. Nussfüllung?
Selber gemacht natürlich.
Hast du das immer alles da eigentlich?
Ich sag dir, ich habe eine Bäckerkiste und da ist alles drin. Manche Sachen sind dann nicht immer da.
Wie sieht die Bäckerkiste aus? Nee, Spaß.
Ist so eine Klappkiste? Nein. Nee, also ich habe halt alles Mögliche da, was man so braucht. Ja? Ich habe nicht nur das, ich habe auch noch eine Aromakiste. So, jetzt kommst du.
Was ist da drin?
Da sind so der Schnickschnack, den ich zum Grillsoße-Kocher brauche und so. Also was weiß ich, Wacholderbeere, Lorbeerblätter, so das ganze Zeug.
Lorbeerblätter, die man dann mitkocht und nachher wieder rausschiebt.
Ja, natürlich. Klar.
Du bist der Profi.
Ja, du, wenn dann Venture-Danger, ja.
Wir müssen direkt mal auf die Folge von vor zwei Wochen eingehen. Und zwar hat uns heute die Nachricht erreicht, dass der Online-Shop von der OBEC online ist und ab sofort genutzt werden kann. Wir haben mal schon kurz reingeguckt. Es gibt tatsächlich auch die ganz kleine Gebinde, Kilo für den Hausgebrauch sozusagen. Und ein
halbes Kilo habe ich gesehen.
Halbes Kilo auch?
Ja, wie heißt das? Weizenglück?
Weizenkraft.
Weizenkraft, genau, habe ich geguckt. Keine Ahnung. 500 Gramm gibt es tatsächlich. Kostet irgendwie 5 Euro oder so, aber total cool.
Also wer wissen will, über was mir gerade redet, wir haben vor zwei Wochen Franz Schmid von der OBEC zu Gast gehabt und er hat angekündigt, dass ein Online-Shop auch für der Hobbybäcker-Bedarf online geht und wir haben gesagt, wir werden das hier dann veröffentlichen und tatsächlich ist es soweit, dass er online ist seit ein paar Tagen.
Ja, genau und es sieht also, die Auswahl ist gigantisch, also echt cool, also finde ich super, dass man die Qualität von der OBEC jetzt auch für zu Hause kriegen kann, von dem her top.
Ja.
Vorbeischauen,
bestimmt. Absolut. Ja. Uns ist halt was Witziges passiert, weil wir haben ja schon öfters über die Butterbrezel-Spritzmaschinen geschwätzt oder war ja witzig, weiß ich gar nicht, ob es witzig ist, aber ein Kunde hat sich bitterbös beschwert und geärgert im Laden, dass mir als Handwerksbetrieber Butterbrezel-Spritzmaschinen verwendet.
Dein Ernst?
Ja.
Okay.
Hat mir eine Mitarbeiterin von uns erzählt, das ist eine total liebe, nette Verkäuferin, also mit der kann man eigentlich gar nicht böse sein. Aber der muss richtig massiv sich beschwert haben und geärgert haben, wo ich mir wieder überlegt habe, wie kommt jemand drauf, in der Bäckerei sich darüber zu beschweren, wie die Bäckerei arbeitet. Also, ich kann ja sagen, das finde ich nicht gut, das schmeckt mir nicht. Mir schmiere auch jedem eine von Hand, das will.
Ich wollte gerade sagen, du bietest
ja auch an. Nicht mal mehr.
Du bietest ja auch noch anders.
Aber der war auch noch so dreist, unserer Verkäuferin dann zu erklären, warum das nichts ist und hat dann erklärt, ja, die Krume bei der Brezel wird ja zerstört, wenn man das dort einspritzt und so weiter und so fort. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Wenn man eine Brezel aufschneidet, macht man sie ja viel mehr kaputt, die Struktur, als mit der Spritzmaschine. Das war, glaube ich, so ein klassischer Fall. Ich habe dann gefragt, wie alt war der Kunde und so. Das war, glaube ich, so ein klassischer Fall, wo ein ein älterer Herr eine Frau erklären musste, wie die Welt funktioniert.
Ja, okay, okay.
Aber sie blieb wohl ganz cool und das, aber habe ich gedacht, okay, das ist wieder eine steile Vorlage heute für den Podcast. Das ist das Bäckerleben live, was man so erlebt Tag für Tag im Laden, wobei ich natürlich dazu sage, dass 99,9% unserer Kunden sind mega. Aber ich dachte, das muss ich hier, weil wir Butterbrezel-Spritzmaschinen schon öfters diskutiert haben. Und hier muss ich die Vorteile nochmal rausstellen, weil der Vorteil ist ja, dass wir frische Butterbrezel machen können mit einer gekühlten Butter in einer lauwarmen Brezel im Optimalfall, was ja rein physikalisch bei einer geschmierten schon gar nicht geht. Und genau, das habe ich gedacht, das muss ich hier noch loswerden. Kann ich dann manchmal nur den Kopf schütteln.
Ja, und man kann es ja mit Nutella füllen oder auch mit Kalbsleberwurst.
Richtig, ja, ich bin, also der Gedanke lässt mir ja nicht los. Wobei ich mir immer überlege, weil die Butter kommt ja so, das ist ja genauso die Abmessung von so einem Butterblock, also 250 Gramm Steinle. Ich überlege mir immer, wie kriege ich das Nutella da rein? Und das Putzen nachher muss ja eine Riesensauerei sein.
Ja gut, aber es gibt ja Dinge, es gibt ja so Butterformen. Und da kann ich ja mit Nutella füllen, leicht anfrieren lassen, dann floppt es das sauber rein und da, wir tüfteln da mal weiter. Ey, ich sehe schon, ja, wir haben ein Projekt für dieses Jahr. Witzig. Ja, du, ich habe dir kürzlich mal geschrieben, das muss ich jetzt hier einfach mal noch schön raushauen, weil ich es interessant finde. Und zwar habe ich kürzlich das Aldi-Prospekt durchblättert und habe gesehen, dass Aldi Nord.
Was ist das Prospekt?
Aldi Süd, der Prospekt. Das Projekt? Der Prospekt.
Den Aldi-Prospekt, würde ich jetzt sagen, aber mir Schwabe sind ja manchmal mit den Artikeln nicht ganz.
Die Butter, das Teller.
Genau.
genau, auf jeden Fall im Prospekt vom Aldi Süd, jetzt so richtig rum, habe ich gesehen, dass die ganze Brotbackautomate, die ja eh schon wahrscheinlich so Kategorie Pizza automatisch, was ich noch nicht getestet habe, kommt aber noch, rausgeschmissen haben und dafür jetzt wieder regionale Handwerksbäcker reingebracht haben. Und jetzt dachte ich mir so, das steht doch voll im Kontrast, oder? Also
wo soll man das diskutieren, wenn nicht hier im Podcast?
Ja,
das ist natürlich ein Thema, das ist natürlich ein Riesenthema. Genau, wir haben es ja dann über WhatsApp schon kurz hin und her diskutiert, aber natürlich ist das ein Thema, wo sich vielleicht auch der eine oder andere Verbraucher fragt, was ist da los? Und das ist natürlich auch ein Thema, das bei uns in der Branche sehr intensiv diskutiert wird, sowohl über soziale Medien als auch in irgendwelche Foren, Veranstaltungen und so weiter. Und es ist tatsächlich so, dass Aldi Süd diese Backautomate schon länger ja rausgeschmissen hat oder zumindest schon länger ist bekannt, dass die nicht erfolgreich sind. Kleine Bemerkung am Rande, da gab es ja damals einen Streit zwischen dem Zentralverband des Bäckerhandwerks und Aldi, ob das Backen ist oder nicht. Also die durfte dann irgendwann, glaube ich, nicht mehr damit werben, dass da laufend frisch gebacken steht, aber es hat ja irgendwie mit einem Vergleich geendet. Egal. Auf jeden Fall geht Aldi jetzt den Weg, dass sie in Anführungszeichen Handwerksbäcker ins Programm mit aufnehmen, wobei es natürlich immer Bäckereien sind, die auch die gewisse Kapazität haben, das zu stemmen. Also man beliefert dann nicht nur ein Aldi, sondern halt irgendwie zwischen 10 und 20, so bin ich zumindest informiert. Und es ist natürlich, ich sag mal, da kann man kontrovers diskutieren. Genau, weil natürlich auf der einen Seite der Kunde dann ja bei Aldi seine Sache jetzt kaufen kann und dann auch noch in Anführungszeichen gute Bäckerqualität kriegt, wobei ich da natürlich immer, muss natürlich immer überlegen, über was für Qualität sprechen wir da, ohne da jetzt jemand irgendwie zu diskreditieren, aber ja, also ich sehe es ein bisschen gespalten. Auf der einen Seite finde ich es ja grundsätzlich mal gut, wenn die Leute wenigstens Brot essen, das zumindest in einer Bäckerei hergestellt worden ist und nicht irgendwie in der Großindustrie, wo dann auch ein Haufen LKW-Kilometer und Verpackung verbraucht worden ist. Das finde ich ja grundsätzlich schon mal gut, wenn, sagen wir mal, der breite Bevölkerung zumindest ein bisschen bessere Qualität zur Verfügung gestellt wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich für manchen Handwerksbäcker die Frage, ob man sich überhaupt mit Aldi einlassen soll, so ist ein bisschen Spiel mit dem Feuer, weil es halt schon oft so war, dass dann irgendwie die Bäcker irgendwann fallen gelassen werden, wenn das gut läuft und irgendwie Aldi das dann doch wieder selber macht oder wie auch immer, aber man durchschaut nicht so richtig, was Aldi damit verfolgt. Klar, sie haben halt kapiert, okay, die Leute wollen Regionalität und versuchen das halt auch mit umzusetzen, aber ich sag mal, die Discounter sind ja schon ein bisschen die Konkurrenz von uns, also ich sehe weniger die Handwerkskollegen als meine Konkurrenz, sondern eher die Discounter, wobei, ja, auch da ist es so, die Kunden, die jetzt stark auf den Preis gucken müssen, weil sie einfach vielleicht das Einkommen nicht zur Verfügung haben, die kommen eh nicht zu uns.
Ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, klar, das habe ich ja auch gesagt, zumindest verschwindet mal die 20-Cent-Brezeln, ja, die was so
ist. Das weiß ich gar nicht genau. Ich weiß nicht, ob die, wie die jetzt sich strukturell aufstellen, ob die quasi zweigleisig fahren. Also die Bäckerei haben ja dann immer nur relativ schmales Sortiment, zwischen 10 und 15 Artikel, die da hinliefern. Und interessant ist ja folgendes, das war ja auch deine Befürchtung so, wie passt das für die Bäckerei jetzt zusammen? Wenn beim Aldi dann die Brezel von denen irgendwie nur 50 Cent kostet und im Laden dann irgendwie 80 oder 90. Also Aldi verkauft es tatsächlich auch zu den marktüblichen Preisen von dem Bäcker. Es ist bloß so, dass sie, glaube ich, immer auf den Neuner abrundet. Also wenn irgendwie eine Brezel 80 kostet, kostet sie halt bei Aldi 79. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn es 85 kostet und dann, ob es dann auf 79 runtergeht. Also schwierig. Ich finde es schwierig, wenn sich Aldi quasi mit Regionalität und so weiter brüstet. Aber ich kann auch die Kollegen nicht irgendwie kritisieren dafür, dass sie das machen. Das muss jeder betriebswirtschaftlich für sich entscheiden. Wie gesagt, ich sehe es ein bisschen aus zweierlei Sicht. Als Bäcker finde ich es nicht so gut. Als Verbraucher finde ich es grundsätzlich, oder ja, also wenn ich so den ganzen Ernährungsmarkt in Deutschland im Blick habe, finde ich es zumindest schon mal nicht schlecht, dass die Discounter zumindest merken, dass sie bessere Qualität bieten müssen. So.
Ja gut, ich meine, das Phänomen betrachtet man ja überall, egal wo du hinschaust, Aldi, Penny, Lidl, wie sie alle nacheinander heißen, die setzen ja doch verstärkt mehr auf Qualität, also teilweise zumindest. Und das ist ja schon mal ein guter Trend. So.
Das ist ein guter Trend, aber ich bin da einfach auch extrem skeptisch. Weißt du, über was sprechen wir da? Über was für Qualität sprechen wir da? Ist es nicht oft auch nur Etikettenschwindel und wird es im Prinzip genutzt, dass die Leute halt auf Regionalität abfahren? Aber wo kommt das Zeug denn dann tatsächlich her?
Ja,
also.
Du hast es ja auch schon allein mit den die Bio-Label, die es da unterschiedliche gibt. Also das Schlechteste, das absolut Schlechteste ist ja das Europäische. Das ist das Blatt, glaube ich, aus den Sternen. Das ist so das Laschi-Laschi Bio-Siegel und Bioland ist halt der Ultra-Shit, so von was so ein Ding. Und das ist ja, wenn alle gerade auf Bio abfahren, dann ist halt oftmals nur das Europäische, wo halt, naja, geht so.
Es ist halt wie mit allem irgendwie. Es gibt Siegel über Siegel. Kein Mensch weiß, was bedeutet es eigentlich. Ging mir selber so. Ich war jetzt die Tage wieder mit meinen Kindern kurz einkaufen. Ja klar, dann guckst du irgendwie, dass du Bio-Paprika kaufst und so, aber weißt du, wo kommt das Zeug denn dann her? Und auch in der Bäckerbranche ist es so, das wissen ja viele auch nicht, steht Bio drauf und dürfen trotzdem, ich weiß es gerade nicht auswendig, 5% konventionelle Rohstoffe drin sein. Das heißt, es können genauso technische Enzyme verarbeitet sein. Das finde ich einfach schwierig. Und ich finde einfach dieses ganze Konstrukt Discounter Industrie finde ich einfach schwierig. Also
ja, klar. Ja.
Deswegen, ja, ich werde nie ein Freund davon sein. Und aber gut, es gibt sie und ist auch nicht wegzudiskutieren. Letztendlich ist für uns als Kleine ja auch erstmal gut, dass die Grundversorgung wir gar nicht machen müssen. So bleibt ja auch Platz für uns, eine Nische zu besetzen. Ja. Aber gut, klar. Ich für mich habe mir vorgenommen, es einfach mal weiter zu beobachten und zu gucken, wie sich das entwickelt. Es gibt jetzt so, ja, in Baden-Württemberg weit, glaube ich, 15 bis 20 Bäckereien, die sich da beteiligen. Und wie gesagt, das wird natürlich auch in der Branche hitzig diskutiert.
Mhm. Ja, du, wir sind ja hier die Beobachter und die scharfe Kritiker.
Definitiv.
Von dem her beobachten wir das mal. Sag mal, was macht denn der Name deines Bud Spencer Brots?
da kam heute, was kam noch? Bernd das Brot. Und. Genau, also es geht ums Thema Zukunftsbrot. Wir haben eine Aktion gestartet, wo wir das Mädcheninternat ja unterstützt haben in Malawi. Das habe ich, glaube letzte Woche im Podcast erzählt. Genau, das Brot ist aber so genial, dass ich das nicht aus dem Sortiment nehmen will. Und Davids Vorschlag war ja Bud Spencer Brot. Und genau, es kam mit über die Online-Umfrage, habe ich heute reingeguckt, 17 Vorschläge schon. Und unter Instagram, unter dem Instagram-Post haben auch schon ein paar kommentiert. Ja, schauen wir mal. Viel, ja, wo ich jetzt gar nicht so recht weiß, wie man auf so Normen kommt, okay, ist dabei, aber durchaus auch das ein oder andere Spannende. Dazu muss ich aber gleich sagen, falls jemand mithört, der einen Vorschlag eingereicht hat, der Begriff Sonne ist geschützt. Also wir dürfen tatsächlich niemals ein Brot irgendwie Sonne nennen, weil das ja Sonnenblume keiner drin hat, kam der Vorschlag schon ein paar Mal, Hohenloher Sonne oder so.
Ach, ich darf jetzt das Brot nicht Roggensonne nennen?
Nein.
Echt?
Und zwar hat die Bäckerei, das ist auch ein heiß diskutiertes Thema, die Bäckerei Hofpfisterei in München hat sich die Marke Sonne schützen lassen. Die Frage ist, wie man sich sowas schützen lassen kann, das ist aber, steht auf einem anderen Blatt. Übrigens schon die 80er Jahre und die verklagt regelmäßig Bäckereien, weil das ja ein Standardname ist, auch so Partysonne oder so, diese Partyräder, da sagen ja viele auch Partysonne dazu und so. Ist alles nicht erlaubt. Und selbst wenn das irgendwo nur auf der Homepage steht, die haben da Anwälte und die gehen da massiv dagegen vor. Es gibt etliche Bäcker, die berichtet, sie wurden verklagt, tausende von Euro Strafe zahlen.
Echt?
Ja. Also es ist, man darf kein Brot Sonne nennen.
Es gibt nichts, was es nicht gibt.
Gell? Richtig, also
das ist ja. Unfassbar.
Und wird, also selbst die kleinste Bäcker, die, wo du denkst, das ist eine große Bäckerei in München, ganz ehrlich, das tut euch nicht weh, aber Markenrecht ist...
Ja, klar, ja.
Da hat man das Recht, das durchzusetzen. Ja. Und die haben dann irgendwann die 90er Jahre oder sogar erst später noch angefangen, das mal durchzusetzen. Das wussten viele gar nicht.
Klar, logisch.
Weil das, wie gesagt, in die 70er Jahre schon geschützt worden ist. Und ja, so ist es halt.
Krass.
Also es, Sonne darf man nicht.
Witzig. Also, was heißt witzig? Traurig. Traurig trifft es eher. Es gab auch mal Bestrebungen von dem großen Online-Händler, der mit A anfängt, Produktfotos auf weißem Hintergrund zu schützen.
Echt?
Das ist halt außer jeder Online-Shop macht Produktfotos auf weißem Hintergrund.
Der Gedanke dahinter ist natürlich sau clever, aber.
Ja, klar, logisch. Dann hätte die erstmal in jedem Online-Shop, den es gibt, eine Abmahnung rausgeschickt. Mit, also, ja,
aber ging nicht durch.
Ich habe es dann nicht mehr weiter verfolgt, aber es wurde, also bisher macht man immer noch Produktfotos auf weiße Hintergründe. Also von dem her glaube ich nicht, dass es weiter verfolgt wurde. Aber interessant. Naja, du, mir bleibt spannend. Es bleibt spannend. Wie lange läuft es mit dem Zukunftsbrot, der Name? Wie lange wolltest du es
ausschreiben? Zwei Wochen, glaube ich, geht die Umfrage, genau. Und dann schauen wir mal.
Es ist das Rogge-Dingel aus dem Ding, gell, aus dem Buch.
Richtig, wobei das, glaube ich, ich weiß jetzt gar nicht auswendig, im Buch, glaube ich, einen Ticker Hefe dabei hat. Und wir backen das ohne Hefe, nur mit Sauerteig. Und genau, ja, das ist der Rogge-Dinkel-Leib aus dem Buch, richtig.
Okay, und was schwebt dir denn so vor, kommt das dann?
Namenmäßig? Ja. Keine Ahnung. Ich habe mir tatsächlich gar keine Gedanken gemacht, weil ich dachte, jetzt warte mal, was da kommt. Die Idee kam übrigens auch von einer zukünftigen Mitarbeiterin von uns, diese Umfrage zu machen. Es war gar nicht meine Idee. Und deswegen habe ich mich mit dem Namen selber noch gar nicht wirklich befasst.
Hm. Ich fände auch noch der wunderbare David-Brot, fände ich auch.
Da können wir mal extra was kreieren.
Das finde ich gut, ja. Ja.
Da muss irgendwas Besonderes sein.
Ja, auf jeden Fall.
Unser nächster Genussabend steht an.
Jupp.
Steht ins Haus. Bist du vorbereitet?
Ja, klar, logisch.
Also an dieser Stelle nochmal Werbung für unsere Genussabende. Wie gesagt, sind zum Teil tatsächlich schon ausgebucht, aber uns macht es mega Laune, freue mich mega. Ich glaube, wenn die Folge rauskommt, ist er schon wieder vorbei. Ja. Genau, aber sind unsere Jacke da?
Nee, noch nicht. Aber ich habe heute der Firma geschrieben, wie es aussieht, hier Druck aufbaut. Ich habe gesagt, dass ich es am Mittwoch brauche, von dem her hoffe ich, dass die bis dahin am Start sind. Ja.
Also guck mal. Ja. Hast du meinen Post gesehen mit dem Handwerker im Backofen drin?
Du, mir hattest du Michi gezeigt und ich dachte erst so, Dass ich mich, ja, ich guck mal auf die Schuhe, habe ich immer vom Nachbar auf die Schuhe geguckt, bis ich gesehen habe, wie weit der im Ofen drin gesteckt ist. Brutal. Geht dein Auszug jetzt wieder? Haben sie es repariert?
Ja, also er geht jetzt, aber der ging schon öfters mal wieder. Also kurze Story dazu, was ist passiert? Ich habe die Woche einen Post oder eine Story gemacht, wo ein Mitarbeiter von unserer Ofenfirma, ein Monteur, im Ofen drin gesteckt ist. Das war echt, also ich bin selber erschrocken, als ich in den Backstube reingelaufen bin, obwohl ich wusste, dass der Ofen kalt ist. Übrigens ein Vorteil von so einem freien Montag, dass man auch mal eine Ofenreparatur machen kann.
Klar,
echt verrückt. Und zwar folgende Geschichte: Wir haben einen Auszugsherd. Das heißt, man kann diesen einen Herd komplett rausziehen, ähnlich wie bei meinem Haushaltsofen, die kann man ja auch manchmal so rausziehen, und kann dann die Brotkapseln, die Brotformen zum Beispiel oder die Bleche auf die Platte legen und das Ganze wieder reinschieben. Und unsere Öfen sind ja noch neu. Die sind ja erst 2 Jahre alt jetzt. Ja, 2 Jahre, genau. Und dieser eine Auszugsherd bei dem einen Ofen hat immer Spirenzia gemacht. Oder wie sagt man auf Hochdeutsch? Schwierigkeiten. Ja, und zwar ist da immer Folgendes passiert. Der ist immer beim Rausziehen, der runterkippt. Und dann irgendwann ging er auch nicht mehr rein. Also, und das sind da so Rollen, auf denen quasi der Auszugsherd rollt. So Stangen mit Rollen rechts und links. Die sind dann rausgeflogen und irgendwann haben das Ding einfach nicht mehr richtig bewegt kriegt. Und dann hatte man jetzt schon 3 oder 4 Mal Handwerker da und die kommt jedes Mal aus Luxemburg. Unsere Öfen sind ja aus Luxemburg. Und sie haben es noch nie gehabt, dass es so lange, ich sage jetzt ja immer, haben wir noch nie gehabt und nie gefunden, was es eigentlich liegt. Die haben dann mal den kompletten Rahmen neu gemacht, alles Mögliche. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass quasi ganz hinter, das sind zwei so, ja, so Bolze, die quasi dafür sorgen, dass wenn der Herd rausgezogen wird, dann ist ja die komplette Last vorne. Dass der hinter der Rahmen nicht hochkippt sozusagen.
Ah, okay.
Und dadurch alles quasi ins Rolle kommt und die Rolle rausfliegt und so weiter. Und dieser Bolze hinter rechts war wohl zu kurz, sodass der rechts immer quasi der Rahmen hinter hochkippt ist. Und dann musste der praktisch komplett neu hinschweißen. Und dann war die Überlegung, entweder die komplette Verkleidung wegmachen und hinterrum oder tatsächlich dann von vorne nein. Und er hat es dann erst von vorne probiert und es war ja, das Bild des Jahres, der die mal behauptet.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich würde dir sofort einen Bildpreis dafür geben. Ey, das war echt witzig. Aber an alle Ofenbauer da draußen, passt halt auf, wenn das Ding mal steht, dann steht's. Ja, dann ist es echt schwierig, da ranzukommen.
Ja, weil, ja, ja. Klar. Genau, der wurde in der Backstube aufgebaut. Dann habe ich auch gesagt, ja, dann ist es am Anfang nicht richtig gemacht worden. Ja, wollte er nicht richtig zugeben, aber war natürlich
ja, klar,
irgendwie am Anfang ist das da irgendwie ein bisschen schief gelaufen.
Witzig. Also das Bild ist wirklich überragend gut. ich glaube, du musst an dem Tag, wo die Folge rauskommt, noch mal eine Story haben, weil das war einfach.
Erinnere mich dran.
Das war wirklich zu gut, also echt geil.
Hammer. Ich habe zwei Feedbacks dabei.
Jo, hau raus.
Und zwar von der Antje. Die gute Antje aus Uelzen zwischen Hamburg und Hannover. Und sie schreibt was ganz Witziges zum Thema Brotende. Jedes Brot hat zwei Enden und die brauchen natürlich zwei Namen. Lacheknust und Weineknust. Die Bezeichnung stammt aus der Zeit um 1910, als die Menschen auf dem Lande ihr Brot im Dorfbackhaus gebacken haben. Die Kinder haben die Teiglinge auf einem Karren zum Backhaus gezogen. Auf dem Rückweg mit dem frischen Brot wurden mehr oder weniger heimlich die ersten Lacheknuste verspeist, unter fröhlichem Gelächter und mit gutem Appetit. Also sprich, das Endstück war dann quasi das Weineknuscht, wenn das Brot dann zu Ende war. Dann noch eine Frage zum besten Backbuch der Welt, dem Hohenloher Backbuch. Also das ist ein Zitat, gell? Dass jetzt jemand denkt, jetzt ist er größer wahnsinnig geworden. Auf Seite 127 wird ein Quellstück mit der dreifachen Wassermenge angesetzt. Oder soll es vielleicht ein Kochstück sein? Ihr kommt also die Wassermenge zu hoch vor. Und dass dieses Dinkelbrot, es geht um das dinkeleinsame Brot, der TA von fast 200 hat und das scheint ihr etwas zu viel und die Salzmenge scheint ihr auch etwas zu viel. Das ist das erste Mal, dass uns jemand auf das Rezept anspricht. Ich habe das dann geprüft und tatsächlich muss ich sagen, das Rezept stimmt so, wie es ist. Und zwar aus folgendem Grund, der Leinsame, ist das das, was du, nee, das war das Kürbisbrot, wo du mit Leinsame backst, genau. Leinsame nimmt extrem viel Wasser auf. Dazu, wenn er vielleicht sogar noch geschrotet wird oder die Hälfte geschrotet wird, noch mehr. Und genau, das wird dann ja immer so schleimig, so gelartig bei Leinsamen und das braucht, also es kann auch die zweieinhalbfache sein, aber das kann ruhig die dreifache Wassermenge sein, auch als Quellstück. Und dadurch, dass eben der Leinsamen so viel Wasser bindet, ist die TA natürlich relativ hoch von fast 200, das stimmt auch, aber das liegt daran, weil der Leinsamen ja ganz viel Wasser bindet und das muss man natürlich mit einkalkulieren, deswegen sind so TAs ja immer auch mit Vorsicht zu genießen, beziehungsweise ohne zusätzliche Angabe, was ist da eigentlich alles drin, kann man das gar nicht wirklich bewerten, so eine TA. Und die Salzmenge ist tatsächlich etwas hoch, da sei zur Richtigkeit dazu gesagt, ich nehme immer mehr Salz und das, da nehme ich immer einen Ticker mehr. Ich nehme
also
immer
mehr Salz.
Mehr Salz.
Aus dem Meer.
Ja. Mehr Salz.
Mehr Salz, ja, ja, okay.
Weil mehr Salz eine hohe Feuchtigkeit hat. Ich nehme da immer 2,2%, wo viele nur 2% nehmen. Und durch diesen hohen Wasseranteil und durch die Saat noch dazu, muss ich natürlich deutlich über 2% gehen. Also das Rezept stimmt tatsächlich so, wie es ist.
Gut, dann nehme ich das zweite Feedback. Zur Abwechslung lese ich es mal vor, weil das kam über unsere Kommentarfunktion, die ich ja gar nicht mag, aber egal.
Bei Kommentarfunktion bei Apple Podcasts?
Nee, bei Podigy. Ja, genau. Hallo Ingmar, hallo David. Ich war auf der Suche nach einem Blunderrezept. Da im Hohenloher Backbuch keines enthalten ist, dachte ich an deinen Podcast und die Blunderfolge. Leider ist hier kein Rezept und der Link oben hilft auch nicht weiter. Oder bin ich zu blond? Liebe Grüße, Yvonne.
Ja gut, bei der Blunderfolge haben wir da kein Rezept drin.
Ich
kann ja fast nicht sein, oder?
Ich bin mir jetzt nicht sicher.
Also solange du kurz guckst, kann ich das Feedback geben, dass im Buch doch ein Blunderrezept drin ist, und zwar die Schneckernudel. Schneckernudel ist das klassische schwäbische Blunderstückle, Sierstückle. Also das Rezept kann man auch durchaus für andere Blunderarten verwenden. Und ich gehe fest davon aus, dass wir in der Blunderfolge auch ein Rezept in die Shownotes haben, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Da war kein Rezept dabei. Nö. Süßes Stückchen, wir haben uns einfach nur drüber unterhalten, aber wir haben kein Rezept dabei.
Da waren wir wahrscheinlich nach der Folge der Ansicht, dass die Folge an sich schon so viel Mehrwert bietet, dass kein Rezept mehr nötig ist.
Vermutlich ja, vermutlich ja. Aber gut, sei es drum, im Hohenloh Backbuch erscheint es drin.
Ja.
Und das ist gut. Von dem her ausprobieren, backe.
Genau, und Feedback.
Genau, auf jeden Fall. Wunderbar, komm, lass uns zum Thema kommen. Wir haben heute ein cooles Thema.
Ja.
Mal ein Thema, was polarisiert. Mhm. Und zwar geht es heute um das Thema, neudeutsch zu sagen, Food Waste. Mhm. du bist ja begeistert.
Nee, Food Waste ist ein Riesenthema.
Auf jeden Fall.
Nee, Food Waste, um was geht's? Also früher, also im Prinzip geht's ums Wegschmeißen von Brot, von Lebensmitteln mal grundsätzlich. Ich habe übrigens mal ein bisschen gegoogelt. Früher nannte man das Brotfrevel. Wikipedia sagt dazu, der Brotfrevel ist ein Begriff aus der mittelalterlichen Sage. Man begeht Brotfrevel, indem man mit dem Nahrungsmittel Brot ehrlos und verschwenderisch umgeht. Meist wird dabei die achtlose und nicht sinngemäße Verwendung oder ein unterlassenes Teilen mit Hungernden aus egoistischen oder stolzen Gründen gemeint. In Sagen und Märchen wird Brotfrevel meist durch eine übernatürliche Instanz bestraft. Mhm. Also ich finde schon, dass grundsätzlich viel zu viel Lebensmittel weggeschmissen werden.
Ja.
Interessanterweise übrigens das meiste Brot im Haushalt.
Ja, das fand ich echt spannend, ja.
Also man geht davon aus, dass 55 Kilo pro Jahr und Haushalt an Brot weggeschmissen wird. Das ist ein Kilo pro Woche, pro Haushalt. Klar, natürlich auch viele sind Bäckereien, aber das fand ich doch sehr erschreckend. Ich hoffe, die Zahlen stimmen so, aber ich gehe davon aus. Und ich habe übrigens in meiner neuen Kolumne, die vor zwei Tagen im Haller Tagblatt erschienen ist, über das Thema auch was geschrieben, beziehungsweise über das Thema Brotkultur. Eigentlich jetzt nicht über das Thema Food Waste, stimmt nicht. Aber ich habe da unter anderem darüber geschrieben, dass mir vor gar nicht allzu langer Zeit eine ältere Dame erzählt hat, dass ihre Oma oder ihre Mutter das Brot vorm Anschneiden auf der Unterseite bekreuzigt hat. Und dass es also niemals vorstellbar war, dass Brot weggeschmissen wird. So, und das hat mich sehr bewegt mich immer noch. Was für eine Wertschätzung Brot früher hatte und dass es einfach auch nicht selbstverständlich war, dass jeden Tag Brot da war. Und wie es heute verramscht wird, weggeschmissen wird, nicht wertgeschätzt wird, das ist
ja bedenklich. Total. Absolut, bedenklich. Absolut, ja, bin ich voll bei dir. Ja.
Und wir haben das Thema ja schon öfters gehabt, muss immer alles verfügbar sein? Was muss es immer die riesige Auswahl sein? Muss immer bis abends alles da sein?
Klar, ja. Absolut, das trägt natürlich alles seinen Teil dazu bei, ja, klar. Du, und wie gesagt, also ich glaube, der Discounter trägt einen großen Teil dazu bei, dass es einfach so läuft, aber auch generell die Lebensumstände, die haben sich halt verändert und wie du sagst, früher war Brot eine ganz andere Wertschätzung, ja, da war das halt, klar, das wurde aufgegessen, ja, und heute ist es so, ja gut, hat halt, ja, liegt halt seit zwei Wochen rum, muss jetzt mal wegschmeißen, ja, und das ist halt natürlich schon echt eine traurige Entwicklung, auf jeden Fall, ja.
Ja, weil es auch verramscht wird, das hat, was nichts kostet, ist nichts wert. Und zu dem Thema Verfügbarkeit bin ich immer mehr inzwischen auch der Meinung, dass immer alles verfügbar ist, ist eigentlich eine Lüge. Also es stimmt ja nicht. Es ist ja nicht immer alles verfügbar. Also Tomate gibt es im Winter halt hier einfach nicht. Und ja, viele Großhändler suggerieren uns halt, es ist immer alles da, es ist immer alles verfügbar, stimmt halt einfach nicht. Und klar, Brot gibt es theoretisch das ganze Jahr, logisch. Aber alles hat seinen Preis und letztendlich, wenn bis abends Auswahl und Regale voll, dann ist der Preis einfach, dass es weggeschmissen wird, weil es kann ja gar nicht anders sein.
Ja, natürlich, klar. Ja.
Und das finde ich, das muss man mal thematisieren. Und ich habe noch einen guten Spruch gelesen, gehört schon länger mal, das ist auch ein ganz bekannter Spruch so, der heißt, altes Brot ist nicht hart, kein Brot ist hart. Also das sage ja oft auch die ältere Leute, so die noch wissen, was es bedeutet, wenn wirklich mal kein Brot da ist. Also da gibt es ja auch ganz, ganz tolle Möglichkeiten, Brot zu verwerten. Oder erstmal dafür zu gucken, dass man Brot nicht wegschmeißen muss oder dass es gar nicht alt wird, indem man das Brot richtig lagert zum Beispiel, indem man gutes Brot kauft, das grundsätzlich einfach mal lang frisch hält. Oder indem man halt einfach ein bisschen umsichtig agiert und vielleicht auch was eingefriert, wenn man weiß, man braucht nicht alles. Und genau, auch trockenes Brot wieder auffrischen. Da hast du ja auch was dazu gesagt an dem Genussabend. Machst du das bei dir daheim regelmäßig?
Nee, es fällt meistens nicht so lange durch, aber es funktioniert wunderbar. Also ich kenne das tatsächlich noch früher, wo ich mit Freunden unterwegs war, da also Sonntagmorgens, also wenn man irgendwo Party gemacht hat und keine Ahnung, Sonntagmorgens, dann hat man halt alte Weckler irgendwie noch Wasser besprüht in den Ofen rein und alles cool, ja, dann sind die aber da frisch ansatzweise. Und das funktioniert wahnsinnig gut, ja, und von dem her denke ich immer, man muss das nicht immer gleich wegschmeißen, sondern das hält auch lange noch. Du, ich habe am, wie gesagt, Sonntagmorgen habe ich die Kochertaler Weckler gemacht, ja, habe ich am Dienstag noch eins gegessen. Ja, das funktioniert einwandfrei. Ja,
ja voll. Also ja. Wir haben auch Feedback gekriegt jetzt auf den Montag, wo einer geschrieben hat, ja, er findet es okay und gönnt uns das auch, aber findet es aus Kundensicht immer schwierig, wenn Bäckerei am Montags zuhören. Mhm. Dann habe ich mich so ein bisschen geärgert, ist jetzt übertrieben, aber ich weiß gar nicht, gibt's, kennen die Leute keine Brote? Also ich weiß jetzt gar nicht, ob das überhaupt ein Kunde von uns war, das war ein, ein Podcast-Hörer, der aber einfach gesagt hat, aus seiner Sicht und seiner Erfahrung ist es immer schwierig, weil er dann montags kein frisches Brot hat, aber ganz ehrlich, ein Brot, das am Samstag gekauft hat, das muss doch am Dienstag auch noch schmecken. Und wenn ich es toaste, wenn es ein Mischbrot ist, aber das kann doch nicht sein, dass Brot nur noch einen Tag hält. Und genau wie du sagst, mir selber geht es ja auch so, Montagmorgens, auch wenn wir jetzt in der Backstube schaffen, wir haben gar nichts zum Frühstücken. Wir holen jetzt auch immer Sachen aus dem Froster, irgendwie vom Samstag halt eingefroren und schiebe die kurz in den Ofen. Wir haben gar keine Festspiele für unsere Kinder, ganz neue Herausforderungen, für die wir auf einmal stehen. Aber ganz ehrlich, ich habe sogar Sesamkochertaler, das ich samstags nicht mal eingefroren habe. Ich hatte das einfach nur bei uns daheim in der Küche tatsächlich ein bisschen in Folie eingeschlagen. Klar war das nicht mehr knusprig, aber das kann man doch einwandfrei essen.
Ja, klar, logisch.
Aber
klar,
durch dieses ständig frische, ständig alles verfügbar, denken die Leute irgendwie, ja, kann ich nicht mehr essen.
Ja, du, und ich denke halt auch dadurch, dass man halt, dass die Bäckerei ja irgendwann auch angefangen haben, sonntags aufzumachen, weißt du, dadurch war das dann schon, klar, keine Frage, frische Brötchen sonntagmorgens total cool, ja, keine Frage, ja. Aber es tut's halt anders auch, ja. Und dadurch finde ich auch, dass der Verbraucher sich so schwer tut, sich zu arrangieren, weißt du, okay, es ist montags auch noch zu, um Gottes Willen, mein dörflicher Bäcker hat 2 Tage am Stück zu, oh mein Gott, aber genau das ist ja die falsche Denke, um da ranzugehen, weil, wie du sagst, ein Brot muss so lang frisch sein, damit man es dienstags auch noch essen kann, wenn man es samstags kauft, und oder beziehungsweise es ist Montagabends, und das muss es aushalten, ja. Und es spricht auch nichts dagegen, ein Brötchen aufzuschneiden, auf der Toast zu legen, dann ist das genauso gut noch.
Machen wir selber auch schon immer so sonntags. Ja. Und tatsächlich ist das, glaube ich, was, wo wir ja einfach auch als Lebensmittelproduzenten eine gewisse Verantwortung haben und die Leute nicht vorgaukeln, dass es möglich ist, 7 Tage die Woche in der Top-Qualität, mit immer motivierten Mitarbeitern, wenn die auch sonntags schaffen müssen, die größtmögliche Vielfalt anzubieten. Also ich bin da immer mehr auch selber am Lernen, dass das gar nicht sein muss. Und vielleicht schafft man es dadurch auch eine neue Wertschätzung zu erzielen, wenn die Leute merken, hey Mensch, ich kann das Brot ja auch 2 Tage liegen lassen. Und es funktioniert trotzdem. Und ich glaube auch gerade, weil du das Thema Sonntag angesprochen hast, das ist ein Thema, das beschäftigt mich schon sehr, sehr lang. Wir haben ja noch nie sonntags aufgemacht. Aber nicht, weil wir irgendwie da keinen Bock drauf haben oder ich meine, viele sagen auch, mach sonntags auf, die Umsätze sind mega, mach dafür montags zu oder so. Aber ich sehe es als Erfolg, dass wir es schaffen, sonntags nicht aufmachen zu müssen. So, und ich glaube, dass das gar nicht so gut ist oder gar nicht so gut war, diese Entwicklung, dass man ständig alles verfügbar hatte. Und ich weiß nicht, ob es notwendig ist, dass Leute sich sonntags in Backstube stellen und frische Weckle backen. Es gibt Berufe, da macht es auf jeden Fall Sinn, da geht es ja nicht anders, aber den Sonntag frei zu haben und sich frei zu nehmen, empfinde ich als absoluter Luxus.
Du, ganz ehrlich, wenn du eh schon Bäcker bist, dann du arbeitest nachts, dein Job ist auch nicht zu unterschätzen, der ist anstrengend. Und wenn dann halt auch noch alle 3 Wochen auch noch sonntags arbeiten musst, weißt du, dann ist er auch wieder nicht attraktiv, weißt du, wieder aus Arbeitnehmersicht zu betrachten. Und von dem her, ich persönlich, wie gesagt, ich finde es auch ab und zu mal cool, Sonntagmorgens da, wenn ich es nicht gerade selber backe, da mal was zu holen, aber generell brauchst du es halt einfach nicht.
Nee, und wenn es das nicht gäbe, dann
würde es man auch nicht annehmen, ja.
Würde man es auch nicht vermissen.
Genau, so. Ja.
Aber das ist nochmal ein anderes Thema, wir schweifen ein bisschen ab, aber es hängt ja alles irgendwie mit allem auch ein bisschen zusammen. Ja. David, was machst du, wenn ein Brot bei dir alt wird oder doch irgendwie du zu viel Kraft oder zu viel Backe hast oder es ist nicht so schön geworden?
Also seit ich mit deinem Buch arbeite, mache ich Brotmehl draus, Brotbrösel. Ja. Das funktioniert wirklich cool und du hast letzte Woche so schön gesagt, das ist deine liebste Zutat und es entwickelt sich bei mir gerade auch zu meiner liebsten Zutat. Also alle Rezepte, die ich backe habe, wo die Brotbrösel drin waren, ey, die haben eine Frischhaltung, das knallt alles weg, das ist brutal, also wirklich der Hammer. Und dann haben wir natürlich noch den Luxus, dass mein Schwiegervater Schafe hat.
Ah, okay.
Trockene Schafe füttern, alles super, ja.
Esset ihr das gut, oder?
Ja, klar, das ist für die perfekt. Du, das kenne ich tatsächlich früher von meiner, wo ich früher als Kind noch, da meine Eltern haben immer das Brot gesammelt oder Weckler auch. Und dann bin ich als Kind immer rüber zu meiner, das ist nicht meine Tante, das ist die Schwester von meiner Oma. Was ist das
denn? Großtante.
Ist das Großtante? Ja. Von mir aus.
Und die Tante von deinem Vater, dann der Großtante.
Stimmt, okay. Ja. Dann habe ich als junger Bub immer so die kleine, das war so eine Bananenkiste, ja, weißt du, so Kartons, wo Bananen verpackt sind, die voll mit habe ich rübertragen, die hat auch Tiere gehabt. Und die hat einem immer 2 Markstück dafür in die Hand gebracht. Und natürlich als kleiner Junge warst du da scharf drauf. Ja, da bist du dann jede Woche mal rüber und hast die Brötchen und die hat die dann immer auch verfüttert. Und finde ich persönlich, gerade jetzt in der Bäckerei, auch eine gute Möglichkeit, letzten Instanz, das halt auch als Tierfutter zu verarbeiten.
Ich habe mir auch mal ein bisschen aufgeschrieben, was kann man, oder was gibt es denn alles so, was man machen kann? Also ich meine, es fängt ja an mit Paniermehl, Fleischküchle. Der Witz ist ja wahrscheinlich, dass viele Leute Paniermehl kaufen und Weckle wegschmeißen, gell?
Ja.
Gibt's bestimmt.
Ja, ja.
Fleischküchle, wie sagt man da hochdeutsch?
Pflanzl. Fleischpflanzl.
Das ist aber nicht hochdeutsch.
Nee, das ist österreichisch, verdammt.
Bayerisch wahrscheinlich.
Ja, okay, ja, stimmt.
Nee, aber zumindest mehr verstanden, wie sagt man da?
Ist nicht, nee, keine Ahnung, ich weiß nicht. Nee, keine Ahnung, wie heißt Fleischküchle auf Dinger?
Oder ist das
sagt Frikadelle.
Frikadelle,
Mann, jetzt, ja. Klar, logisch, Frikadelle. Das
ist so verblendet
von unserem Schweben.
Croutons.
Ja, super. Ja.
Ich war neulich bei Bekannte und musste dann ein bisschen schmunzeln. Die hatte Croutons im Schrank stehen, so aus dem Supermarkt. Musste ein bisschen schmunzeln, weil.
Ja, kann man auch super selber machen.
Kann man
machen,
super selber machen.
Schmeckt wahrscheinlich gut. Wie würdest du sie?
Also, ich persönlich finde immer geil, wenn man die einfach in der Pfanne leicht anröstet und nur ein bisschen Salz, vielleicht noch ein bisschen Knoblauch ranmacht. Mhm. Hast du einen besseren Tipp?
Also ich habe 2 Möglichkeiten. Nummer 1, Salz, Pfeffer und also Knoblauch, klar, logisch, und ein bisschen Olivenöl. So zum Schluss dann. Also Ding und dann noch ein bisschen Olivenöl. Was auch richtig Knaller ist mit einem kleinen bisschen Pesto.
Okay, ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Auch
ja.
Richtig gut. Also das gibt nochmal so den kulinarischen Kick dazu. Also das ist auch gut.
Ja. Brotchips, im Prinzip ja ähnlich. Lass es sich aus, super daheim machen. Ja. Dann habe ich mal noch gegoogelt, Brotpudding kenne ich gar nicht. Hört sich nicht so lecker an, aber vielleicht kennt es der ein oder andere. Habe ich tatsächlich im Internet recherchiert. Und was meine Schwiegereltern immer gemacht haben, Brotsuppe, kennst du das? Das ist quasi, meine Schwiegereltern haben einen Holzofen und die haben viel selber backen. Und dahinter am Schluss, wenn das Brot also wirklich richtig trocken war, also so, dass man es aber noch schneiden konnte, ganz, ganz dünne Scheibe. Also wirklich, keine Ahnung, 2-3 Millimeter. Nee, Moment. Wie schneiden wir das Brot? 10 Millimeter, genau, 2 Millimeter oder so. Und dann die Scheibe in den Suppenteller gelegt und dann mit einer selber gemachten Brühe übergossen quasi. Und dann wird die Scheibe ja so weich und das ist dann Brotsuppe. Mhm. Ja, ein bisschen Muskat noch bei.
Okay, ja.
Fand ich auch immer ganz lecker. Arme Ritter.
Klar.
Ja. Wecknödel, ich liebe Wecknödel.
Oh Gott, ja.
Super. Ich liebe das, ja.
Wecknödel ist ein
einfach. Das kennt man aus, also überhalb Bayern, Baden-Württemberg kennt man das auch schon wieder nicht richtig. Das
ist ein süddeutsches Phänomen, glaube ich auch, ja.
Wegknödel, ich lieb's.
Aber Wegknödel sticht halt auch jede Semmelknödel. Nicht das Semmel, wie heißen die?
Kartoffelknödel.
Ja, voll.
Ja, klar.
Voll.
Ja, ja. Wenn der irgendwo in so einem Festzelt mal Kartoffelknödel oder so ist, da ist ein Wegknödel ja viel besser.
Ey, kennst du Brezelknödel?
Ja, wir verkaufen auch Brezelknödelbrot.
Das ist auch lecker.
Ja.
Das ist auch wirklich super lecker, ja.
Hat ein Sommelier-Kollege von mir, hat es als Abschlussarbeit geschrieben zum Thema Food Waste und hat jetzt angefangen, Knödel im Glas zu machen, die dann also selber zu produzieren aus seinem eigenen Altbrot, die in Weggläser, also in so Gläser einzuwecken sozusagen, einzukochen und verkauft es jetzt.
Ah, okay.
Cool. Das gibt es aber schon, das ist jetzt keine neue Erfindung, Knödelkult.
Habe ich mal bei Ding gesehen, die waren bei hier, wie heißt denn das?
Höhle der Löwen.
Genau,
ja. Da gab's leider schmecken die nicht.
Ich habe es noch nicht probiert.
Ich habe die extra mal bestellt, weil ich es auch richtig cool fand, das Projekt. Ist auch cool, aber die schmecken leider nicht. Tut mir leid, liebes Knödelkult-Team, ich kann ja an der Stelle keine Werbung machen. Aber die Idee ist super, vielleicht schmeckt es dem einen oder anderen, auch mir hat es nicht geschmeckt. Und das war dann ganz witzig, wo das ist ein Bayer bei uns im Sommelierkurs, der das Projekt vorgestellt hat. Und dann viele fragende Gesichter und dann hat der Franzose am Schluss gefragt, Entschuldigung, wenn ich jetzt so blöd nachfrage, aber was sind denn Wegknödel? Oder war es irgendjemand, ich glaube, das war der Franzose oder jemand, der nicht aus Bayern oder Baden-Württemberg war. Also das hat mich dann auch wieder überrascht. meiner Meinung nach eine der leckersten Beilage, die es gibt. Hackbrot, klar, und Tierfutter, logisch, letzte Instanz, so wenn nichts anderes mehr geht.
Und deshalb hänge ich gerade am Handy rum und muss da rumdaddeln. Zwar habe ich heute was Interessantes auf Ding gesehen, auf Instagram. Und zwar gibt es in Wien, so wie das aussieht, eine Firma, die heißt Knusperbrüsli. Und die machen aus der Region um Wien rum, aus dem Altbrot, Müsli.
Ach, okay, spannend.
Auch spannendes Konzept, 100% nachhaltig, 100% vegan, no food is left behind, whatever. Das Müsli aus Brot, ja, genau. Also, okay. Also da gibt es halt auch viele Bewegungen, von dem her, cool, also toll.
Jetzt fragt sich der eine oder andere vielleicht, ja, was macht ihr als Bäckerei eigentlich mit, oder das sind immer auch Fragen, die bei so Kunde-Events gestellt werden. Und ich bin echt stolz darauf, sagen zu können, dass mir kein Brot wegschmeißt. Und auch sonst keine Backware. So, bei uns ist der Gang folgender. Erstmal wird das Brot vom Vortag verkauft. Also nehmen wir mal an, heute sind jetzt irgendwie 10 Kilo Brot übrig, dann wird die Sorte, wenn die am nächsten Tag ausverkauft ist, kommt die in Lade und wird dann 10% günstiger verkauft. Dann machen wir Gutes von gestern. Das sind so drei süße Stückle in einem Beutel, in so einem Plastikbeutel, die dann am nächsten Tag für einen Fixbetrag, ich weiß es gar nicht genau, gekauft werden können. Genau, dann machen wir auch Altbrotbrösel. Wenn das Brot dann quasi am nächsten Tag auch nicht verkauft wird, wird es geschnitten und übers Wochenende in der Resthitze getrocknet. Und ich habe tatsächlich im Moment das Problem, dass ich zu wenig Altbrot habe. Also ich brauche eigentlich mehr für meine Rezepte an Altbrot, als ich tatsächlich habe. Genau, also da geht gar nichts weg. Wegmehl, klar, verkaufen wir auch im Laden. Da haben wir auch viele Gastronomiekunden, die das abnehmen. Knödelbrot, haben wir ja gerade gesagt. Also sprich, Knödelbrot sind im Prinzip getrocknete Wegglebrösel. Also größere Stücke sozusagen, aus denen man dann Knödel machen kann. Dann haben wir auch den Tafelladen in Schwäbisch Hall, wo dreimal in der Woche was holt, wo quasi Bedürftige dann kaufen können. Tierfutter, klar, meine Schwiegereltern haben einen eigenen Hof, wo so ein bisschen Hühner und so, so hobbymäßig noch dabei sind, die fressen viel. Und wir hatten zeitweise auch mal diese Too-Good-To-Go-App Initiative, waren wir dabei. Haben wir aber wieder beendet. Kennst du Too-Good-To-Go?
Ja, kenne ich, ja.
Also das ist so diese Plattform, wo man quasi sich so gemischte Tüte irgendwie noch abends holen kann. Mhm. Wenn es aber wieder beendet, aus dem folgenden Grund, weil da wird es ja nur für ein Drittel vom Preis verkauft und das passt einfach nicht in unser Konzept.
Ja, klar.
Aber grundsätzlich gibt es ja spannende Initiative auch, da gibt es ja noch mehr. Und ich finde es cool, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung wächst für diese Themen und finde es jetzt wichtig, dass wir das auch mal hier im Podcast thematisieren.
Nee, und du, wie gesagt, also da gibt es ja wirklich tolle, tolle Bewegungen, tolle Konzepte mittlerweile. Also ich finde es echt toll, dass da, vor 10 Jahren hat das noch keinen interessiert, ja. Da war das halt einfach so Konsum halt auch im Lebensmittelbereich. Und von dem her ist es toll, dass da jetzt mittlerweile Konzepte entstehen, ein Bewusstsein entsteht und das ist halt echt cool.
Es gibt ja auch im Gemüsebereich zum Beispiel, weißt du, das Etepetete,
ja.
Wo ich finde es ja irre, dass es Normen gibt, wie Karotte aussehen müssen, wie groß Äpfel sein dürfen und
die
so.
Die Krümmung einer Banane,
ist, die Menschheit ist teilweise an Dummheit nicht zu überbieten. Ja. Also es ist unglaublich, oder?
Ja, absolut. Ja.
Obwohl natürlich man sich bei sich selber immer anfangen muss, finde ich. Also es ist ja auch immer so ein Phänomen, viele schimpfen, ja, es wird so viel wegschmissen, aber wenn abends, also hatten wir gestern erst wieder den Fall, eine Kundin im Laden, die gesagt hat, der habt aber nicht mehr viel Auswahl heute. Und klar, verstehen natürlich den einzelnen Kunde, aber also auf der einen Seite schimpft man, aber auf der anderen Seite ist man auch nicht bereit. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Kunden, die sagen, nee, ich finde das richtig und gut. Es ist halt so, bin ich halt zu spät dran und es kann jeder sich auch was zurücklegen lassen. Aber ich finde, man muss bei sich anfangen und ich bin ja auch so, ganz ehrlich, wenn ich irgendwo Gemüse kaufe, gucke ich auch nach dem Schönen.
Ja,
so, aber es ist halt die Schwierigkeit.
Ja.
Aber weil man es auch nicht anders kennt, also man wusste ja lang gar nicht, dass Karotten auch mal nicht gerade sind, so,
ja,
oder?
Klar, logisch.
Wenn man sich nicht damit beschäftigt.
Du, das war ja auch das, als ich da dieses Jahr bei uns auf dem Acker da die Karotte aus dem Boden gezogen habe, dachte ich mir so, ach, so sehen Karotten aus. Wahnsinn. Ja. Wenn man es immer lässt, ja, Wahnsinn, ja, verrückt, ja. Und das, klar, ist natürlich. Aber was auch zum Beispiel so ein Thema ist, was ich auch immer ganz cool finde, das machen die großen Einkaufsläden tatsächlich mittlerweile ganz cool, gerade weil du Obst und Gemüse ansprichst, dass die das Grünzeug, was halt so wegfällt, das hauen die in eine Kiste teilweise und dann können das Tierbesitzer mitnehmen. Finde ich auch eine tolle Entwicklung, ja. Vor 5 Jahren war das noch total exotisch und mittlerweile findest du es in jedem Kaufland, ja. So, und das finde ich auch eine tolle Entwicklung, ja. Früher hast du es einfach weggeschmissen, aber es ist ja gut, ja. Also von dem her tolle, tolle Entwicklung.
Ich habe da prägendes Erlebnis gehabt vor ein paar Jahren mal, wo ich einmal Acker vorbeigefahren bin, einmal Karotteacker vom Gemüsebauer und der war abgeerntet, aber war voll mit Karotte. Es bleibt alles draußen auf dem Acker, was halt nicht schön ist, was nicht gerade ist. Da hatte ich damals schon die Idee, das werde ich demnächst auch mal, glaube ich, umsetzen, dass man echt mal ein Kunde-Event draus macht, mit dem Landwirt spricht und sagt, hey, wir machen irgendwie so Karotte-Retter-Brot und gehen mit Kunde raus auf den Acker, sammeln die Karotte und backen aus denen Karotte-Brot.
Ja, das ist ja auch super. Ja.
Weil das kann man dann nicht verantworten zum Teil.
Nee, überhaupt nicht. Und weißt du, selbst Karotte, ja, kannst, also klar, Karottepüree sticht jetzt kein Kartoffelpüree aus, aber kann man machen. Du kannst einfach auch, wenn du sie schneidest.
Kann
einfach,
man machen, muss man aber nicht.
Muss man nicht, genau.
Ich liebe zum Beispiel Karottesalat. Meine Mutter macht so einen gigantisch leckeren Karottesalat. Ja. Ich liebe es voll.
Ja, ist auch mein Lieblingssalat. Oh Mensch, ey, mir könnte Zwillinge sein, du.
Wir gehen jetzt kochen.
Ja, genau, in diesem Sinne würde ich sagen.
Ich habe noch was. Ich habe ja ein total cooles Zauberteig-Erlebnis gehabt. Mein kleiner Sohn mit seinen 6 Jahren darf gerade nicht in den Kindergarten, weil die haben ein paar Corona-Fälle. Wir sind Gott sei Dank nicht betroffen. Hat heute folgenden Satz zu mir gesagt: Papa, ich will jetzt auch mal meinen eigenen Sauerteig machen.
Wow.
Kann man einen schöneren Satz aus dem Mund eines 6-Jährigen hören? Wow. Habe ich gesagt: Ja, sofort.
Was hast du für ein cooles Kind?
Ja, merk ich mal was. Und zwar war es deswegen, weil er durfte nicht in den Kindergarten. Und wenn er nicht in den Kindergarten darf, dann weiß er, okay, dann will ich mit in den Backstube. Und er geht dann tatsächlich um 3 mit mir mit rüber. Er steht auch auf. Und hat man die Ferien schon mal. Ich habe gesagt, es geht nur, wenn kein Kindergarten ist. Jetzt hat er natürlich gecheckt: Kein Kindergarten, kann ich mit in den Backstube. Und der ist sehr aufgeweckt und hat dann echt so heute Morgen gesagt: Papa, ich will jetzt auch mal meinen eigenen Sauerteig machen. Sei du nichts lieber als das?
Oh, du hast einen coolen Sohn, echt hammer, hammerhart. Es ist auch mal klar, in was für eine Richtung das da geht, wenn du so weitermachst.
Vielleicht, aber er darf machen, was er will.
Ja, ja, klar.
Er will Torwart oder Bäcker werden. Also er liebt Manuel Neuer.
Okay, ja.
Leider tendiert er im Moment zum Bayern-Fan, aber gut, ist nochmal ein anderes Thema. Also im Moment ist sein Berufswunsch Torwart oder Bäcker.
Okay.
Schauen wir mal. Aber
echt cool.
Ja, Wahnsinn. Aber der ist völlig frei und darf machen, auf was er Lust und
Laune hat. Aber cool, ich bin gespannt. Also halt uns mal auf den Laufenden vom Sauerteig von deinem Kleinen.
Echt wir cool. haben jetzt auch mit unseren Azubis, die im ersten Lehrjahr sind, angefangen, dass die sich selber ihren Sauerteig mal ranziehen. Genau, jetzt ist aber unser Azubi die Woche auf ÜBA, also das heißt eine Woche Blockunterricht in Stuttgart und da habe ich ihm halt mal geschrieben, sag mal, was ist eigentlich mit deinem Sauerteig? Oh ja, der steht noch auf dem Kühlschrank, also er darf nochmal von vorne anfangen.
Ja, okay. Aber finde ich cool, dass man da einfach ein Bewusstsein dafür kriegt. Ja, wir hatten, wie gesagt, in unserer Schulzeit nicht wirklich viel Berührung damit, von dem her finde ich das toll, auch dass sich David was tut. Ja, jetzt aber in diesem Sinne. Vielen Dank.
Bis nächste Woche. Nächste Woche haben wir Gäste, 2 Gäste das erste Mal.
Genau.
Eine richtig spannende Folge, glaube ich, über das Thema Ausbildung.
Ja.
Und das war die heutige.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.